Also noch ein Grund, um sich mit alten Computern zu beschäftigen. Da man nur ein Videosignal, kann man mal ein Ostsee ranhängen, dann sieht man gleich, was passiert da. Da gab es auch noch keine Beamer. Also herzlich willkommen zu dem Vortrag. Ja, warum alte Hardware reparieren? Im Endeffekt, also mir macht es ungemein Spaß, sag ich mal. Und wenn man bastelt, sag ich mal, habe ich im Prinzip auch eine ideale Plattform. Also es muss nicht immer ein Arduino sein. So ein alter C64, ein alter Apple II, im Prinzip ist mit dem heutigen Zeug, was man so bei Conrad Elektronik kriegt, im Prinzip leicht mit Erweiterungen zu versehen. Also nicht nur Recycling, sondern natürlich auch hat eine gewisse kulturhistorische Bedeutung. Also meine Computer, die ich jetzt sammle, sind so um die 30 Jahre alt. Und man erhält da auch ein bisschen was Sammel für die Nachwelt letztendlich. Also, ich weiß nicht, warum ihr jetzt alle da seid, letztendlich. Es ist immer eine schwierige Entscheidung, aber ich kann da vorne jetzt beim Flohmarkt irgendwas mitnehmen an Hardware. Und ja, im Endeffekt, aus meiner Sicht muss man sich irgendwie spezialisieren, dass ich entweder sage, okay, ich mache Atari, ich mache Commodore 64, ich mache Apple, es gibt noch einen Haufen TRS-80, Osborne, es gibt einen Haufen Plattformen im Prinzip, wo ich meiner Meinung nach muss man sich da spezialisieren, dass ich einfach sage, okay, ich konzentriere mich mal auf ein Gebiet und gehe mich so querbeet, weil letztendlich die Informationsbeschaffung, um so ein System zu reparieren, ist einfach ja, unterschiedlich aufwendig. Also ich kenne halt die Apple-Welt recht gut, da weiß ich, wo finde ich was, wo finde ich Schaltungsunterlagen, wo finde ich Ersatzteile. Das ist eigentlich im Prinzip immer das Problem. Wie gehe ich da vor? eBay oder auf dem Flohmarkt, es werden zum Teil unglaubliche Preise eben für gebrauchte Hardware, die funktioniert, verlangt. Da suche ich lieber mal über kurz und fündig zum Beispiel, also Poker heißt im Internet, einfach eine Hardware und zahlen nicht einige hundert Euro oder Dollar oder was auch immer für gebrauchten Computer im Endeffekt, die mal sogar schon weggeschmissen wurden letztendlich. Bei Apple gibt es ein Forum, vintage-orientiert, applefritter.com. Das ist ganz witzig, auch da sind halt so einige hundert Leute, die sich mit dem Restaurieren von Computern beschäftigen letztendlich. Der Apple I ist unbezahlbar. Die Apple II-Plattform, da gibt es wahnsinnig viel Hardware noch auf dem Markt, weil er mehr als 3,5 Millionen verkauft wurden, sondern der ist relativ leicht zu kriegen, auch günstig zu kriegen. Es gibt da auch diverse Apple II Modelle, also den ursprünglichen Apple II, dann gab es einen Apple II Plus, Apple II Euro Plus auch in Europa. Es gibt einen Schaltfehler, Apple IIe natürlich, den Apple IIc, den Apple IIgs, den Apple IIe Enhanced, den Apple IIc Plus. Da gab es auch von Franklin Computer so also kompatibel. Es gab hunderte von Nachbauten auch aus Taiwan damals. Die haben im Prinzip zum Beispiel Acer Computer ist ein ganz alter Hersteller von Apple Nachbauten. Die haben damit letztendlich ihren Erfolg begründet. Ich habe Apple II und Apple III. Also ziemlich komplett auch alles, was da so steht. Und der Apple III ist halt relativ selten, sondern ist auch ein bisschen schwieriger zum Reparieren. Im Endeffekt, was brauche ich dafür? Es gibt einfach so eine Grundausstattung an Werkzeug. Da bin ich vielleicht mal mit 100 Euro dabei, wenn ich mir das Zeug gebraucht kaufe. Was haben so ein bisschen Profis? Da zähle ich mir jetzt einfach mal dazu. Für Zeug, dann gibt es natürlich auch Freaks, die zigtausende von Euros in so eine Werkstatt, in ein Labor investieren. Letztendlich habe ich ein bisschen zusammengestellt, was man da so im Prinzip mal als Basisausstattung, dass ich das meiste reparieren kann. Im Endeffekt ist es einfach mal eine Lötstation. Ich empfehle da Bella zum Beispiel. Also die kriegst du irgendwie für 30, 40 Euro im E-Pay. Sowas ist eher neueres Zeug. Eine Entlötpumpe, Entlötlitze, diverse Schraubendreher, einfach Kreuz, Schlitz, Torx, dann einfach Zangen setzen, Netzteil vielleicht mal, so ein Labornetzteil zum Einstellen, Multimeter, vorzugsweise mit Kapazitätsmessbereich, da kommen wir später nochmal dazu, und einfach so ein Logiktester für High and Low sozusagen mit LEDs zum Anzeigen. Dann habe ich im Prinzip die Profi-Ausstattung, ist im Endeffekt das ganze Zeug wie die Basisausstattung, noch ein Oszilloskop, mindestens 20 MHz, ein Trenntransformator jetzt für Netzteilreparaturen, Entlötstationen schadet auch nicht und vielleicht ein Labornetzteil gleich mit mehreren Spannungen. Dann kann ich im Prinzip so ein eingebautes Netzteil eines Computers quasi vollständig ersetzen mit meinem Netzteil zum Testen einfach von der Hardware. Dann, was die Freaks haben, im Endeffekt ist so ein Bildröhrenmessgerät, weil die ganzen alten Computer haben halt noch keinen TFT-Bildschirm, mhm, sondern gibt es noch Röhren. Da gab es die Firma Mütter im Norden von Deutschland, die hat ein ganz tolles Messgerät rausgebracht, wo man einfach Bildröhren überprüfen kann. Ein Logik-Analyzer, die gibt es auch relativ günstig schon gebraucht, jetzt weil die halt auch schon 10, 15 Jahre alt sind. Ein Oszilloskop, mindestens 60 MHz. Dann gibt es eine ganz tolle Hardware, so ein Fluke 9010A, das ist so ein Analyzer auch, der ersetzt im Prinzip die CPU einer Hauptplatine und emuliert eine CPU. Dann EEPROM-Programmer, ein TTL- und CMOS-Chip-Tester, der kann zum Beispiel GB Instect, gibt es einen, der kann auch Speicher-ICs zum Beispiel testen. Und einen regelbaren Trenntransformator, wenn ich Bildschirme reparieren will im Prinzip. Und so ein LC-Meter zum Überprüfen von Kondensatoren und Spulen einfach. Wir haben ein Apple II-Netzteil hier, das ist relativ schlecht lesbar im Prinzip. Da gibt es im Prinzip ein paar Bauteile letztendlich. Das sind so Elektrolytkondensatoren, die habe ich hier einfach rot markiert in dem Schaltplan. Die Amis nennen das so Recapping. Man tauscht im Prinzip einfach mal die ganzen Elektrolytkondensatoren aus dem Netzteil sozusagen aus. Sieht man im Endeffekt auch gleich. Das ist was wirklich Schreckliches. Ja, das müsste eine Sicherung sein. Da ist ein Gleichrichter im Prinzip. Hier habe ich meinen Netzanschluss. Hier geht meine 230 Volt rein. Im Endeffekt, wenn diese Sicherung kaputt ist, einfach durchgebrannt ist, sieht man meistens, kann man natürlich auch messen, dann ist meistens der Gleichrichter hier kaputt. Und ich würde jetzt grundsätzlich bei diesen ganzen Netzteilen einfach mal diese Elkos tauschen. Lauter Elektrolytkondensatoren, die Rechner sind eben jetzt 30 Jahre alt, die Elektrolytkondensatoren, die sind mit der Flüssigkeit gefüllt, die trocknet einfach aus, dadurch verliert er an Kapazität und letztendlich verliert auch seine Funktion, letztendlich die eine Spannung zu glätten, zu stabilisieren, und dann kommt hier, sagen wir, Wechselspannung im Prinzip auf meinen Schalttransistor drauf in der Höhe und verliert einfach an Leistung. Der Schalttransistor hier unten, der versucht es immer mehr auszugleichen durch eine höhere Geschwindigkeit. Der wird gesteuert im Prinzip von meinen Ausgangsspannungen hier über so einen Rückkopplungskreis. Dann wird er zu heiß und dann geht das Ding einfach kaputt. Letztendlich alle Lötstellen auch überprüfen zum Beispiel. Das sind einfach kalte Lötstellen, auch durch die Wärmeentwicklung lösen sich einfach Lötverbindungen. Und im Endeffekt einfach alles nachlöten. Da gibt es auch so von Kontaktchemie, oder ich will jetzt keine Werbung machen, aber gibt es so einen Lötlack, den kann man einfach die Platine sozusagen damit besprühen, dann lötet sich die Platine, einfach die Lötstellen, viel leichter. Das ist so ein Flussmittel im Prinzip, was auch in der Seele von dem Lötzinn drin ist, aber das habe ich sozusagen auch in Sprayform verfügbar. Einfach mal drauf sprühen. Bei Schaltnetz zahlen wir jetzt vorsichtig, weil dann Trafo drauf ist, aber zum Beispiel idealerweise, wenn man Ultraschallbad hat, was jetzt so bei Augenoptikern oder was vielleicht möglich ist, die schmeißen da ihre Brille rein, kann man wunderbar Platinen reinigen, zum Beispiel auch Tastaturen, ganze Tastaturen. Im Endeffekt kann ich in destilliertem Wasser einfach reinschmeißen und das Zeug da eine halbe Stunde drin lassen. Das ist wunderbar sauber. Also ich wäre da auch vorsichtig mit Chemie, weil im Prinzip der Kunststoff immer angegriffen wird. Also wir haben praktisch schon gesagt, die Elkos austauschen, wenn man irgendwie Druckluft hat oder fährt man an die Tankstelle vielleicht, das Netzteil einfach mal von Staub befreien, weil Staub führt dazu, dass einfach Bauteile überhitzen. Leiterplattenreiniger gibt es auch so ein Spray, das ist im Prinzip so eine Art Waschbenzin, also Nachlöten der Lötstellen. Wenn ich diese Kondensatoren ausgetauscht habe, wenn ich, also sagen wir 60% der Fällen, wenn da noch niemand rumgebastelt hat an dem Ding, läuft es in der Regel wieder. Dann gibt es meistens so Abgleichpotties in dem Netzteil, da kann ich die 5 Volt sozusagen mit so einem kleinen Potentiometer und einem Schraubendreher stelle ich wieder 5 Volt sauber ein und überprüfe dann letztendlich auch die ganzen Betriebsspannungen. Wenn ich irgendein Bauteil noch nicht entdeckt hätte, sondern einen Kondensator vielleicht übersehen habe, dann habe ich mit dem Oszilloskop die Möglichkeit, dass ich auf die Betriebsspannung draufgehe und einfach sozusagen den Wechselspannungsanteil messe und sehe einfach, wenn da riesen Sinus noch auf meinen Gleichspannungen drauf ist, ist irgendwo ein Filter letztendlich in dem Netzteil noch kaputt. Der würde letztendlich dazu führen, dass vielleicht meine Digitalschaltung dann letztendlich später auch wieder einen Schaden davon trägt. Netzteil ist sehr, sehr wichtig. Ohne Spannung geht nichts. Also wenn ich jetzt Glück habe, im Prinzip habe ich mein Netzteil sozusagen Kondensatoren getauscht, nachgelötet, Spannung eingestellt, kann ich im Endeffekt schon einen Bootvorgang einleiten bei so einem Apple. Wenn ich den irgendwo gekauft habe, sagen wir, dann kriege ich in der Regel vielleicht auch noch eine alte Diskette mit. Damals haben wir gesagt, die Disketten halten 10 Jahre. Aber im Endeffekt, also ich habe die sind 30 Jahre alt, booten immer noch. Falls man keine Systemdiskette jetzt bei Apple hätte, gibt es diese Webseite. Da hat man Franzose, hat man das ADT entwickelt und daraus hat ein Amerikaner das ADT Pro entwickelt. Das habe ich auch auf meinem Stand zum Angucken. Das ist eine Software, kann ich Disk Images sozusagen, einen riesen Fundus von Software jetzt für den Apple II runterladen aus dem Internet. Das ist im Prinzip eine eigene Dateikennung, die DSK oder die PO Disketten sind es, so Images, die kann ich mit ADT Pro wieder auf den Apple II oder auf den Apple III zum Beispiel übertragen, kann dort wieder eine bootfähige Systemdiskette zum Beispiel generieren. Ganz witzig, das Tool. Dann war vorher mal einer auf meinem Stand, der hat gefragt, er schaltet sein Apple II ein und er kriegt die Meldung Syntax Error. Wer war das? Der ist gar nicht da. Okay, ist gut. Im Endeffekt, wenn ich den Apple II einschalte zum Beispiel, also Netzschalter betätigen, schwingt meinen Oszillator an, versorgt meinen Prozessor mit 1,023 MHz Betriebsfrequenz sozusagen, dann verursacht meine 5 Volt Netzspannung, also sozusagen aus dem Netzteil, verursacht ein Reset an Pin 40, da kann ich auch mit dem Logik-Tester hingehen und sehe das auch mal kurz, dass es sozusagen ein Hin und Her wechselt. Dann werden Interrupts abgeschaltet und dann holt sich der Prozessor aus diesen Speicherzellen im ROM im Endeffekt eine Adresse, die er dann in die Adresse FA62 reinschreibt, und das führt dann der Prozessor aus, der ja, setzt sozusagen den Dezimalmodus des Prozessors zurück, springt dann zu einer Unterroutine, setzt die LORS-Grafik, wer ein Apple II hat, kennt es praktisch auf ON, und geht dann auf die Hauptseite, der Apple II hat mehrere Display-Speicher, geht dann auf die Primary Page, nennt sich das, setzt dann den Display-Modus auf Text und setzt Windows-Parameter, Windows ist da in Anführungszeichen, weil das gab es auch nicht, aber die einfach ein Terminal sozusagen auf 40 Zeichen, 24 Zeilen, schaltet dann einen Videoport ein, schaltet das Keyboard sozusagen ein, dann gibt es so Annunciator, das ist, da hat so ein Gameport, der Apple II, da setzt er verschiedene Gameport-Signale auf High und dann wieder auf Low, da kann ich im Prinzip bestimmte Zustände letztendlich rausmessen, wo er sich im ROM gerade befindet, ob das ROM sozusagen korrekt arbeitet. Und zuletzt letztendlich geht er hier, löscht den Keyboard-Buffer, dann piepst der auch beim Einschalten mal kurz. Im Endeffekt, wenn man einschaltet, ist es nach 10 Millisekunden, sagen wir schon, weil der Prozessor relativ viel schon abarbeitet. Dann guckt der nach, ist es sozusagen ein kompletter Neustart, wurde meine Betriebsspannung ganz neu angelegt oder ist es nur ein Reset sozusagen. Macht es so eine Schleife, wenn ich sage, okay, das ist kein Neustart, dann geht er wieder aufs Betriebssystem zurück, hier löscht er den Bildschirm, dann guckt er, wo der Diskettencontroller ist, wenn er keinen Diskettencontroller gefunden hat, geht er auf den nächsten Slot oder er hat einen gefunden, dann bootet er letztendlich das DOS. Das ist im Prinzip der Startvorgang eines Apple IIs. Also darf ich gratulieren, sage ich jetzt mal, wenn er das geschafft hat, also er hat keinen Syntax-Error gebracht, dann funktioniert jetzt mein System letztendlich wieder. Wenn er nicht bootet, zeigt die LED sozusagen an dem Diskettenlaufwerk sozusagen Aktivität an, dann sehe ich schon mal, okay, das funktioniert zumindest, meine Start-up-Sequenz. Wenn es trotzdem nicht lädt und ich habe eine Betriebssystem-CD, könnte die natürlich auch kaputt sein. Wenn ich in der glücklichen Lage bin, dass ich ein zweites Laufwerk habe, könnte ich mal das ranhängen und könnte von dem letztendlich versuchen zu booten. Wenn gar nichts geht, er hängt einfach im Startvorgang, würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal alle Interface-Karten, die ganzen, die in dem Bus drinstecken, alle rausziehen. Gibt es oft einen Fehler, dass eine einen Kurzschluss sozusagen auf den Bus verursacht, das ist auf dem Datenbus letztendlich. Wenn er dann startet, weiß es zumindest, der Computer läuft wieder. Also Basic und kommt und prompt, also keine Syntax-Error.
Fehler.
Kann natürlich auch sein, der piepst, aber ich habe kein Videosignal, wie wir auf unserem Beamer hier gerade hatten. Dann ist natürlich die Möglichkeit, kommt der Fehler vom Computer, kommt kein Videosignal aus dem Computer raus oder ist tatsächlich mein Monitor vielleicht auch noch kaputt. Monitore beinhalten auch allesamt Kondensatoren, so Elektrolytkondensatoren, die gehen im Endeffekt auch wieder kaputt. Genauso wie mit unserem Netzteil. Wenn ich ein Oszilloskop habe, kann ich im Endeffekt mal auf das Videosignal von dem Computer gucken, sehe, okay, da kommt was, dann muss es letztendlich mein Bildschirm sein. Und das wäre zum Beispiel der Apple II Monitor, ist noch unübersichtlicher, weil er halt noch komplexer ist, der Schaltplan. Da habe ich im Endeffekt ein paar so Messpunkte auch eingezeichnet. Das ist so ein vertikales Synchronsignal, Da kann ich mal dieses Bauteil in dem Schaltplan suchen. Also den gibt es groß natürlich im Internet, den Schaltplan. Da ist mein Netzkabel, Netztrafo, also hier ist so ein Netzfilter, da habe ich wieder einen Gleichrichter. Die rot markierten Bauteile sind einfach wieder gefährdet. Das ist der Monitor 2 von Apple, habe ich auch auf meinem Stand. Das sind lauter Elektrolytkondensatoren, einfach sozusagen alle austauschen. Sehe ich auch oft, die sind zu leicht geplatzt letztendlich, wenn die überlastet worden sind oder überhitzt sind. Dann hebt sich da oben ein bisschen das Dach. Es läuft auch oft eine Flüssigkeit aus, die dann auf der Platine ist. Da ist der Netzgleichrichter, der nach dem Trafo ist letztendlich, der geht oft kaputt. Hier habe ich mein Hochspannungsnetzteil. Da ist die Bildröhre. Letztendlich, wenn dieser Hochspannungstrafo kaputt ist, wenn meine Bildröhre kaputt ist, ist es meistens total Schrott. Bildröhren sind fast nicht mehr zu kriegen. Wenn ich die noch irgendwo bestellen kann, neu, dann meistens kostet die ein Vermögen. Also kostet so eine Bildröhre jetzt für so einen Monitor, würde schätzungsweise zwischen 500 und 1000 Euro kosten. Einfach die Bildröhre. Weil es wird nicht mehr hergestellt.
Die billigste Methode zu einer Bildröhre, die ist ein zweiter Monitor, weil der direkt dort
geschossen ist. Genau, richtig. Wenn ich so einen auftreibe, die dann reinpasst natürlich, weil das Bildröhren gibt es vielleicht ja, 10.000 verschiedene Bildröhren, die muss natürlich da einfach reinpassen. Und das Gerät. Genauso ist es mit dem Hochspannungstrafo, der ist auch speziell von Hitachi zum Beispiel für Apple hergestellt worden. Wenn der irgendwie verbrannt, verschmort ist, da habe ich relativ schlechte Karten, um es herzustellen. Die Transistoren, Widerstände, ICs, die da auch drin sind, kriegt man alles hin. Aber ich würde einfach mal hergehen, kostet zwar ein paar Euro, sagen wir, einfach mal die ganzen Elektrolytkondensatoren, alles was da rot im Endeffekt ist auf hier und den Gleichrichter einfach mal alles austauschen. Selbst wenn die noch funktionieren, wenn ich den dann länger betreibe, sagen wir, nach 30 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann relativ schnell kaputt gehen, hoch. Wieder die Lötstellen nachlöten, verbrannte Stellen suchen auf der Platine, messen natürlich, wenn ich den Schaltplan habe, da sind auch Spannungen eingezeichnet, Oszillogramme eingezeichnet, tue ich mir natürlich viel leichter, als wenn ich einfach so in den Monitor reinschaue und einfach vor mir eine Ansammlung von 100 von Bauteilen sehe. Das ist auch wichtig im Prinzip, weil ein Röhrenmonitor generiert ja auch Röntgenstrahlung letztendlich, daran denken wir heute gar nicht mehr mit Flachbildschirmen, aber letztendlich ist es auch ein Thema und deswegen gibt es den regelbaren Trenntransformator, letztendlich ist nach Serviceanleitung sozusagen, muss ich auf eine bestimmte Netzspannung einstellen, also nicht 230 Volt, sondern die meisten Monitore werden bei 140 Volt Wechselspannung zum Beispiel abgeglichen und dann stimmen auch die Betriebsspannung, dann sozusagen ist auch die erzeugte Röntgenstrahlung dieser Röhre sozusagen in erträglichen oder ja, erlaubten Grenzen letztendlich. Kleine Messung mit so einem Oszilloskop. Im Prinzip, hier sieht man so einen Vertikalimpuls, da kann man unten die Frequenz ablesen auch. Das ist jetzt zum Beispiel ein 50 Hertz Monitor von diesem Apple II, einfach das Vertikal-Synchronsignal gemessen. So sieht ein Videosignal aus, letztendlich das ist so ein Treppchen, da ist ein Synchronsignal und da ist im Prinzip so ein grauer Balken. Grautreppe wird das genannt. Wenn irgendwo mal hängen geblieben ist, kleines Speichertestprogramm jetzt für den Apple, beim Apple gibt es ein Monitorprogramm, das ist so eine Art BIOS, sag ich mal, kann ich Maschinenprogramme direkt eingeben, das sind einfach ein paar Zeilen, wenn ich einen Drucker habe für den, im Slot 1 so eine Interface-Karte zum Beispiel, dann druckt er mir im Prinzip einen Speichertest aus und druckt mir dann letztendlich die Speicherzelle aus, die drauf fehlerhaft ist. Es gibt einige Links. Vintage Micros ist ein Ami, der relativ günstig eigentlich Hardware anbietet. Für die Anfänger, die sollen erstmal löten lernen, gibt es Instructables. Das ist so eine Seite, da wird grundsätzlich gebastelt, sag ich mal. Arduinos, Lötpraktikum, LED-Schaltungen. Apple-Fritter sind jetzt einmal die Apple II-Leute, die basteln, haben sich da organisiert auf dem Forum im Prinzip. Da gibt es so an die 300 Leute im Prinzip, die Erweiterungen bauen für ein Apple II, eine USB-Karte zum Beispiel, irgendwelche Festplatten-Interfaces, natürlich auch reparieren, tauschen sich letztendlich mit Ersatzteilen, sozusagen Ersatzteilbörse gibt es dort. Apple3.org ist eben speziell jetzt auf den Apple III zugeschnitten, Schaltungen. Und dann, das ist auch ganz nett, das ist eben Software auch für den Apple II ROMs. Im Prinzip, wenn ich so BIOS ROMs sozusagen oder Basic ROMs, gibt es dann ROM-Images. Dann bei Reactive Micro gibt es so einen Download, so einen Public-Download. Da sind sehr, sehr viele Schaltpläne, auch von Apple-Rechnern. Dann gibt es noch Apple Logic, die bauen auch Interface-Karten und haben auch eine Menge zum Beispiel ROMs, so PALs, programmierbare Logikbausteine letztendlich online sozusagen zum Runterladen, die ich mir dann letztendlich selber wieder programmieren kann, um meinen Rechner wieder zu spielen. Ja, das war's. Wer hat Fragen?
Ist bei Instructables außer den Löten auch irgendwie eine Basis, wie man irgendwas nicht misst?
Also damit man, ja, auch. Ja,
damit man so einen Plan bekommt, wo es denn vielleicht geht.
Ja, aus eigener Erfahrung, also ich habe seit einem Jahr einen EDV-Techniker, einen Kollegen bei mir im Team. Löten ist sehr wichtig. Okay. Also ich habe eben gerade aus Erfahrung, sagen wir auch mit Tausche ab und zu, irgendwelche Hardware auch. Es gibt auch den Begriff verbasteln. Es ist grauenhaft, wenn ich manchmal von Leuten irgendwie eine Platine bekomme, die eigentlich super gewesen wäre, also da ist fast nichts kaputt gewesen, aber die Leute haben es dann geschafft, es wirklich total kaputt zu reparieren, wo dann Leiterbahnen von der Platine abgelötet sind, wo du im Prinzip dann auch nicht mehr viel machen kannst. Also das ist einfach dann mit irgendwelchem Draht und was weiß ich dann noch rumbasteln, aber eigentlich so ein Vintage reparieren heißt für mich eigentlich auch, dass da gehen manches extrem weit, dass die Hardware eigentlich möglichst in dem Originalzustand sein soll. Auch sogar, dass man die Bauteile, es gibt Leute, die verbauen nur Bauteile passend zu dem Alter dieser Hardware, die nehmen jetzt nicht irgendwie Neues, was irgendwie 2010 produziert worden ist und stecken es da in ihre Hauptplatine rein, sondern die gucken, suchen ein Bauteil, wenn es kaputt ist, auch von damals, letztendlich mit dem Alter auch von 30 Jahren, was halt noch in Ordnung ist, und stecken es da wieder rein. Oder Kondensatoren etc. aus der Zeit von damals, dass es wirklich 1:1, das ist ja bei Autos letztendlich auch so. Wenn ich einen Oldtimer habe, darf ich nicht irgendeinen neuen Spoiler oder irgendwas hinbauen. Gut, es gibt welche, die machen das, aber letztendlich habe dann einfach die kulturhistorische Bedeutung sozusagen dieses Computers habe ich irgendwie verfehlt.
Es gibt natürlich ein kleines Problem. Man muss eine neue Lötstelle wieder auf alt machen.
Ja, das stimmt. Gut, irgendwo hört es auch auf. Aber letztendlich.
Und nicht Bleifall.
Das schaffe ich, weil ich habe eine Menge Lötzinn von damals. Also herzlichen Dank. Geht eh schon wieder weiter.
Ja.